Nach 149 Folgen This is Media Now war es wohl mal an der Zeit rauszugehen aus meinem kleinen Podcast-Studio, in dem ich jetzt auch wieder sitze und das ich in den vergangenen, ja, so 4,5 Jahren ungefähr, seit wir das hier machen, wahlweise in meinem Kleiderschrank während der Pandemie befunden hat, in 3 verschiedenen Büros oder auch natürlich regelmäßig in einem kleinen Raum bei den Medientagen München im Herbst. Meistens fühle ich mich in diesem kleinen Raum, wo auch immer er dann ist, schon sehr wohl, muss ich sagen. Aber wenn mein guter Kollege und lieber Freund Christian Simon mich einlädt zu einem Live-Podcast-Crossover auf einer Bühne, dann kann ich nur schwer Nein sagen. Also haben wir das gemacht. Christian arbeitet bei unserer Schwester-Initiative, dem Media Lab Bayern, und hostet dort zusammen mit Johannes Klingebiel den Podcast Hype-Institut, wo sie dann einmal im Monat kritisch die Hypes hinterfragen, die diese Medienwelt so prägen. Und beim Media Innovation Festival des Media Lab am 19. März ist dann auf der Bühne zusammengekommen, was vielleicht auch ein bisschen zusammengehört, wer weiß. Mit Christian und Teilnehmern aus dem Publikum habe ich über Audio-Hypes gesprochen, ein Thema, das mir ja zum Glück nicht ganz fern ist und über das es ja immer auch eine Menge zu sagen gibt. Ich habe über meine Erkenntnisse von den Radio Days Europe in Athen gesprochen, bei denen ich sein durfte. Wir haben den Einsatz von KI im Audiobereich durchaus auch kritisch betrachtet und hatten sogar einen Fan von Videopodcasts mit auf der Bühne, der mir als alten Skeptiker mal gesagt hat, warum das eigentlich so eine gute Idee ist, Videopodcasts zu machen. Also wir hatten Spaß und es war auch wirklich interessant auf der Bühne und ich hoffe, dass ihr das beim Nachhören jetzt dann genauso empfindet. Also mal eine etwas andere Folge von This is Media Now. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Hallo zusammen, willkommen zu einer Doppel-Sonderfolge. Ich bin Christian, ich hoste normalerweise den Podcast Hype-Institut im Media Lab Bayern, wo wir uns kritisch mit Trends und Hypes auseinandersetzen. Und ich bin hier heute zusammen mit Lukas Schöne, der hostet This is Media Now und ist Audio-Experte. Und das ist nicht nur besonders, weil es eine Crossover-Folge ist, sondern wir sind hier auch live auf dem Media Lab Innovation Festival 2025 an der HFF in München. Vielleicht mal ein kurzes Zeichen, dass wir ein Publikum haben. Vielen Dank. Wir wollen heute über Hypes und Trends im Audiobereich reden. Wir haben eine Themenliste dabei und wir hoffen, dass uns das Publikum ein bisschen unterstützt. Aber Lukas, erst muss ich Ihnen eine kleine Tradition mitnehmen. Das Hype-Institut fängt nämlich immer mit einer Frage an. Und zwar nämlich, Lukas, was macht der Hype?
Der Hype im Audiobereich macht vor allem Video im Moment, würde ich sagen.
Ist es so?
Das ist leider so.
Ist es also, dann noch ein
leider, jetzt habe ich schon verraten, wie ich dazu stehe. Das ist ein großes Thema, vor allem im Podcast-Bereich, aber erreicht durchaus auch die Radiowelt immer mehr die Frage danach, wie wir bewegte Bilder über unsere Audioprodukte legen. Und das, würde ich sagen, ist gerade das, was der Hype im Audiobereich so
ist,
macht.
Ist es dann überhaupt noch ein Audio-Hype?
Das gäbe es zu diskutieren.
Okay. Ich möchte gar nicht vorgreifen. Ich würde
sagen nein, aber da können wir gerne reingehen später.
Kleiner Teaser für die nächste Runde. Genau, das Thema steht auf der Liste. Wir haben eine kleine Liste an Themen dabei. Ich würde aber gerne erstmal einen kleinen Reisebericht von dir hören wollen, weil letzte Woche waren die Radio Days Europe in Athen. Ich war das letzte Mal, ich glaube vor 3 Jahren auf den Radio Days, als sie in Malmö stattgefunden haben. Wie war's? Erzähl mal ein bisschen was, vielleicht die Konferenz für die sie nicht kennen und was du so mitgenommen hast an Trends, an Ideen.
Bevor jetzt meine HörerInnen von This is Media Now zu verwirrt sind, muss ich kurz auch meine Begrüßung machen. Mein Name ist Lukas Schön und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was, wie unsere Reise nach Athen war. Wir waren mit einer kleinen Reisegruppe unterwegs. Einige davon sitzen auch hier vor Ort im Publikum nach Athen zu den Radio Days, die jedes Jahr, wer das nicht weiß, in einer anderen Stadt stattfinden. Letztes Jahr waren sie in München. Da waren wir Co-Gastgeber auch der Medien Bayern bei den Radio Days. Und dieses Jahr durften wir nach Athen fahren, nach Athen reisen. Side note, Athen, wirklich sehr aufregende Stadt. Wer da noch nicht war, wärmste Empfehlung. Eine sehr pulsierende, energiegeladene Stadt. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass der Vibe dieses Jahr bei den Radio Days ein bisschen auch ähnlich war. Es war irgendwie sehr herzlich, sehr offen. Die Laune war dann doch sehr gut, trotz der vielen Herausforderungen und natürlich auch schwierigen Themen, die auch bei den Radio Days besprochen wurden. Wenn ich so einen Kern, glaube ich, der von diesen drei Konferenztagen so ausging, ausgemacht habe oder meine ausgemacht zu haben, das ist so ein bisschen Back-to-the-Roots-Stimmung, habe ich das Gefühl. Nachdem in den letzten beiden Jahren auch bei den Radio Days KI das alles bestimmende Thema war. Wir waren davor das Jahr in Prag, letztes Jahr in München. Es ging sehr viel um KI. In jedem zweiten Panel-Titel stand irgendwie irgendwas mit AI drin. Dieses Jahr war das fast gar nicht der Fall. Es gab einen AI-Summit, aber davon abgesehen war KI jetzt nicht das bestimmende Thema, sondern eher die Frage, wie schaffen wir es eigentlich in dieser Audiobranche, in dieser Medien-, in dieser Podcast-Audio-Radio-Branche, echte Verbindungen zu den Menschen da draußen herzustellen. Das war etwas, was fast bei wirklich jedem Panel, zumindest was ich gesehen habe, irgendwann auf den Tisch kam, egal um welches Thema, ob es um Monetarisierung ging, ob es darum ging, wie wir Daten besser erheben, auswerten können. Alles wurde unter diese Leitfrage gestellt, wie können wir bessere, echte, emotionale Verbindungen zu den Menschen da draußen herstellen, damit wir eine Relevanz behalten, damit wir die Relevanz behalten, die speziell das Radio ja jetzt seit Jahrzehnten schon hat und auch der Podcast immer mehr hat. Das ist, glaube ich, so das, was ich im Kern von diesen drei Tagen mitgenommen habe. Und das zieht sich tatsächlich durch ganz Europa durch. Es ist wirklich Delegationen aus fast allen europäischen Ländern da. Es waren Delegationen aus Australien da, aus Indien, es waren US-Amerikaner da. Und wirklich aus allen Ecken dieser Welt, kann man sagen, aus allen Ecken dieser Audio-Radio-Welt, ist das offensichtlich das bestimmende Thema im Moment.
Finde ich super spannend, würde ich gerne auch noch mehr zu hören. Lass mich doch als KI-Traumatisierter, ich würde gerne noch einmal auf das KI-Thema kommen. Ich erinnere mich an die Radio Days in Malmö vor einigen Jahren, wo die spannendsten Sachen, auch die spannendsten inhaltlichen Sachen meines Erachtens nicht auf den Bühnen stattfanden, sondern im Austausch vorher und nachher und beim Kaffee und so weiter. Und ihr habt ja auch ein Side-Event, ein eigenes gemacht. Du hast gesagt, es gab ein Pub-Quiz, habe ich schon gehört. Wurde denn da noch über KI geredet oder war das da auch kein Thema mehr?
Weniger auch als sonst. Also man hat wirklich den Eindruck, das KI-Thema natürlich, das schwingt immer mit. Na, aber es ist jetzt nicht mehr so, man trifft sich nicht mehr, stellt sich hin, wie macht ihr das denn mit der KI oder was habt ihr denn jetzt im KI-Bereich in den letzten Wochen, Monaten entwickelt? Das waren die Gespräche in Malmö, Prag, das waren die Gespräche auch noch in München. Dieses Mal war es tatsächlich eher so, was ist so gerade euer Thema, woran arbeitet ihr, wie natürlich das Thema, wie monetarisieren wir die Aufmerksamkeit der HörerInnen am Ende auch, das waren so Fragen, die dann eher im Mittelpunkt standen, aber das Thema KI war jetzt in meiner, da kommt gleich jemand, der mal wieder
genau, wir kriegen gleich den ersten Mal, sehr schön.
Aber in meiner Wahrnehmung schwang das dann immer so mit, so ein, ach und das machen wir übrigens mit dem KI-Tool, ach und das machen wir übrigens mit der KI, aber es war jetzt nicht der Aufhänger von Gesprächen, die geführt wurden, jetzt in meiner Beobachtung zumindest.
Ja, ich würde gerne das KI-Thema, super, reden wir jetzt vielleicht auch noch mehr drüber, aber lass uns nur im Kopf behalten, dass wir gleich auch nochmal über dieses Verbindungsthema sprechen, das finde ich auch spannend. Jetzt haben wir aber tatsächlich den ersten Gast, der spontan auf die Bühne gekommen ist. Hi, erstmal großen Applaus. Willkommen. Danke, dass du dich traust. Willkommen. Stell dich doch vielleicht kurz vor und dann sag uns, wo wir falsch lagen oder was du anders siehst.
Ja, ich bin Christian. Ich bin vom Projekt Radiozeit. Wir sind ja auch auf dem Media Lab Projekt und wir waren auch auf den Radio Days. Und da habe ich den Lukas auch getroffen beim Pub-Quiz. Und er hat mir einen Preis überreicht, ja.
Ja, überraschenderweise. Also der Gewinner sitzt hier, einer der Gewinner.
Ja, also wir hatten da Glück. Ja. Neben mir stand halt jemand, der hat mir immer Tipps gegeben. Ich kenne mich weder mit Radio so gut aus und auch nicht mit München und
raus.
Bayern so gut aus, aber der hat dann gesagt, hier, da musst du mal draufklicken.
Und was war deine Wahrnehmung? Also würdest du Lukas zustimmen oder hast du dann doch mit Leuten dauernd über KI geredet?
Nein, also ich habe ja zwangsweise über KI mit Leuten geredet. Ja, das stimmt schon. Wobei das bei uns, also bei der Radiozeit, geht's ja um Transkription. Also es ist ja nicht so ein klassisches generatives AI-Thema, wo halt Texte generiert werden, sondern wir versuchen schon möglichst nah am originalen Ton zu bleiben und die Texte zu generieren. Wobei wir dann natürlich mit den Transkripten noch zusätzliche Funktionen umsetzen. Also man kann einerseits bei uns beim Radio mitlesen, aber man kann auch in den Transkripten suchen, man kann Zusammenfassungen machen, man kann Werbung erkennen, ich kann dem Modell Fragen stellen und dann aus dem Transkript Antworten bekommen. Ja, darum ging es bei uns. Und wir hatten so einen Messestand, deswegen habe ich auch nicht viel jetzt auf den Talks gesessen und gesehen, worüber da geredet wurde.
Wie war denn das Interesse? Also, weil wenn ihr jetzt, Lukas sagt, hey ja, KI war immer noch irgendwie da, aber es war nicht mehr so das overarching Thema von allem. Ihr wart mit einem KI-Stand vor Ort. Wie hast du das wahrgenommen? Auf dem Messefloor sozusagen?
Also wir hatten schon interessante Fragen, die auch in Richtung tatsächlich KI gingen. Also wo dann Zusammenschnitte automatisch generiert werden sollen. Also aus 3 Stunden TV soll dann 15 Minuten Podcast generiert werden. In die Richtung ging das. Aber ansonsten geht es schon halt relativ nah an dem, was wir auch machen, ne? Immer um die Transkripte. Ja, ich glaube schon, also dass das weiter ein Thema ist. Aber ich glaube auch, der Kontakt zum Zuhörer ist für die Radiobranche total wichtig. Und das haben wir auch gemerkt. Und da ist ja gerade eben unser Frage-Antwort-Tool auch super hilfreich, um eben die Leute zu binden, damit sie genau von ihrem Programm zu bestimmten Themen informiert werden. Ja, wir haben immer diesen Beispiel-Case. Der Hörer fragt, welches Kuchenrezept wurde vor 2 Wochen im Radio besprochen? Ja, und das kriegst du halt nur aus dem Transkript irgendwie.
Wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, bei den Radio Days sind ja wirklich sehr viele Delegationen aus sehr vielen Ländern vertreten. Das Interesse zum Beispiel auch an dem, was ihr macht, gab es irgendwie auch international? Also wo hast du das Gefühl, steht ihr da so mit Tools, wie ihr das anbietet? Gab es da auch viele Fragen von Delegationen aus anderen Ländern, die da sehr interessiert waren? Wie würdest du das so einschätzen?
Ja, natürlich, also gucken sich alle an, was die Leute machen, die dann an ihren Ständen stehen. Ich fand die griechische Delegation spannend, die natürlich jetzt, dadurch, dass es ja in Athen stattfand, vor Ort war. Die haben auch sehr konkrete Fragen gehabt. Ansonsten waren ja nicht nur europäische Sender da vertreten, sondern auch Argentinier, mit denen sind wir jetzt enger im Gespräch, mit Kanadiern sind wir im Gespräch, aber auch sehr viele Deutsche. Vielleicht hängt das auch mit unserem Netzwerk zusammen, die jetzt da extra nach Athen gekommen sind. Ja.
Also hat sich gelohnt, der Ausflug, kann man sagen, für euch.
Was war denn der Preis, den du gewonnen hast, muss ich jetzt...
Eine tolle Tasse,
ja.
Okay. aber auch ein paar Socken, ja, mit Explore Media drauf.
So, die Socken sind das eigentliche Highlight der Radio Days gewesen. Ja,
ja, das ist, ich nehme das als Überleitung mit zum Thema... Socken sind das Highlight der Radio Days gewesen. Mhm. Video ist der Trend im Audiobereich. Und du hast auch gesagt, beziehungsweise du hast damit angefangen mit, es geht um Community Building. Wenn du magst, bleib vielleicht noch ganz kurz hier, weil du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen. Dann lass uns doch in das Thema direkt mal reingehen. Erzähl mir doch mal, ich habe ein bisschen Radioerfahrung. Ich komm eigentlich eher so aus dem Publishing, habe eher mehr geschrieben immer. Kenne Radio und Podcast also primär als Nutzer. Was sind denn so die Ideen in dem Bereich? Also geht es darum, mehr sowas hier zu machen als Live-Podcast? Geht es darum, in die Fußgängerzone zu gehen oder geht es so um technische Lösungen?
Um alles drei. Also ich glaube, es war auch etwas, es ist halt ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen. Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, ist hier jemand im Raum, der selber Radio macht? Frage ich gleich mal in die Runde so ganz aktiv. Ich sehe eine Hand geht nach oben.
Anderthalb.
Jetzt kommt nämlich ein bisschen Branchenkritik. Radio ist ja grundsätzlich als Medium, ist Radio, glaube ich, von Anfang an als ein Community-Medium angelegt gewesen. Ich glaube, der direkte Draht von Radio zu den Menschen ist bei diesem Medium, würde ich sagen, am kürzesten von allen klassischen Medien gewesen, wenn man es auch mit Fernsehen oder Zeitung zum Beispiel vergleicht. Das war ja diese alte Welt, wo das so die drei bestimmenden Mediengattungen waren. Und der Radio hatte immer schon den direktesten Draht zu seinen HörerInnen und hat das sehr gut gemacht. Mit ganz klassisch, man kann im Studio anrufen, live in der Sendung dazu geschaltet werden, was im Fernsehen schon sehr viel schwieriger und sehr viel aufwendiger ist und sehr viel eine höhere Hürde für viele Menschen gewesen ist. Also Radio ist per se ein Community-Medium gewesen von Anfang an. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen über die letzten Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar, dass Radio das ein bisschen bisschen vernachlässigt hat, diesen direkten Draht, dass sehr viel, also es geistern in der Radiobranche immer sehr viele Mythen rum, so, ne, du erzählst in 30 Sekunden, keine Ahnung, die wollen alle die gleiche Musik hören, die Leute da draußen, so diese so sehr hartnäckig sich haltende Mythen, auf die dann sich irgendwie so konzentriert wurde, du darfst das gar nicht machen im Radio oder du musst unbedingt das machen, also so solche Sachen, die immer den Leuten, die dann auch ins Radio gegangen sind, immer so eingebläut und mir selber noch, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, teilweise so wirklich eingehämmert worden sind, um zu sagen, die Leute wollen alle nicht zuhören, die wollen alle nur berieselt werden. Wir haben uns selber oft als, wir sind ein Nebenbei-Medium als Radio bezeichnet. Ich glaube, wenn man selber anfängt, das, was man selber macht, schon als Nebenbei-Medium zu verkaufen, dann wird es schon irgendwie schwierig. Wie soll man dann den Leuten sagen, ihr müsst uns einschalten, weil man muss den Leuten ja einen Einschaltgrund geben im besten Fall und nicht sagen, ja, wir laufen eh nur nebenbei. Und das mal so, das ist so die Vorgeschichte und ich glaube, was ich als sehr positiv empfunden habe bei den Radio Days, es wird sich sehr viel Gedanken gemacht, eben sowohl auf der technologischen Seite, aber halt auch auf dieser ganz klassischen, wie verbinden wir uns von Mensch zu Mensch Seite, wieder sehr viel mehr darüber nachgedacht wird, für wen machen wir den ganzen Spaß eigentlich? Und das sind so die Leute da draußen, das ist mal das Erste. Und dann gab es ganz viele verschiedene Sachen von ganz einfachen Dingen. Was mir so auch im Kopf geblieben ist, sind zwei Dinge. Einmal Scott Mills, das ist ein relativ bekannter Radiomoderator der BBC, vor kurzem bei Radio 2 die Morning Show übernommen. Der bindet seine HörerInnen halt sehr organisch einfach in seine Sendung ein. Also der fragt seine HörerInnen so, wie heißt du, wo kommst du her und gib mir ein Detail aus deiner Morgenroutine. Und der kriegt da unfassbar viele Rückmeldungen, wirklich dann auch interessante Rückmeldungen, weil dann Leute anfangen nachzudenken, was mache ich morgens eigentlich und dann erzähle ich dem das. Und es wirkt nie aufgesetzt oder irgendwie so, ich muss das ja jetzt machen, mit den HörerInnen mich auszutauschen, sondern es wirkt einfach, als wären die einfach wie selbstverständlich Teil dieser Show. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis zum Beispiel von ihm. Und ein zweites Beispiel, was dann eher so diesen lokalen Aspekt hat, der bei Radio ja auch sehr wichtig ist, Radio Gibraltar war da, was ich einen interessanten Case fand und deren Strategie fußt auf drei Säulen, wie der CEO da erklärt hat, und zwar, die sind lokal, lokal und lokal. Und er meint, mit dieser Strategie haben sie erstmal ihre Reichweite erheblich gesteigert, so hat er es zumindest erzählt, und er hat sehr beeindruckende Charts dazu gezeigt. Und dann hat er aber gesagt, ja, und es ist kein Geheimnis, es ist kein Hexenwerk, wir machen hier nichts irgendwie rühren wir im Keller irgendwie in irgendwelchen Zaubertränken rum. Wir gehen einfach raus. Wir gehen raus, wo was los ist, wo was passiert, versuchen relativ schnell da zu sein und halt den Leuten zu zeigen, wir kümmern uns darum, wo eure Probleme im Alltag wirklich sind, wo Dinge passieren, wo wir erstmal drüber reden, wo wir zeigen, wir sind da. Und das ist aufwendig, ja, das kostet auch Geld, wenn man Leute rausschickt. Aber ich glaube, das ist einfach dann auf der Ebene der ganze Zauber. Man sieht das auch in der deutschen Radiolandschaft ein bisschen inzwischen. Mir fällt zum Beispiel FFH aus Hessen, Hitradio FFH aus Hessen ein, die ihre regionale Berichterstattung sehr stark ausbauen in diesem Jahr wieder, und man sieht solche Bestrebungen schon auch an der einen oder anderen Stelle in der Branche. Man merkt, dass diese Back to the Roots, wirklich dieses das Kerngeschäft quasi, das Kerngeschäft Radio wieder zu stärken. Das ist, hat sich wirklich durchgezogen. Es wurde mal gefragt, ob es dann Live-Schalten gibt. Genau, also Radio Gibraltar macht zum Beispiel Live-Schalten, gehen dann auf Facebook, Instagram auch live und berichten dann von vor Ort, arbeiten auch mit Video, da haben wir es auch wieder. Also auch da spielt Video ein Thema, wobei dann auch da gesagt wurde, die Videoqualität ist eigentlich scheißegal. Also da jeder Fernsehmensch wird sich wahrscheinlich irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber man hat halt einfach ein zusätzliches Angebot. Die machen da zum Beispiel auch Livestreams, gehen dann aber natürlich auch ins normale Radioprogramm damit, mit diesen Streams. Also wirklich einfach schnell live vor Ort sein und den Leuten zu zeigen, wir sind da. Ja.
Finde ich total nachvollziehbar. Du hast diese schöne Metapher benutzt mit dem Hexenwerk und so weiter. Ich drehe deshalb, also man muss sich die Aufnahmesituation für die, die jetzt sich das tatsächlich als Podcast anhören, so vorstellen. Wir sitzen auf einer Bühne nebeneinander und neben uns sitzt auch Christian, der Gast gerade. Das heißt, ich drehe jetzt meinen Kopf, müsst ihr euch so vorstellen, ich drehe meinen Kopf von Lukas zu Christian, weil was ihr mit KI macht oder was KI kann, uns ja vor einigen Jahren auch noch so ein bisschen, glaube ich, wie Zauberei vorgekommen wäre. Und wenn Lukas uns jetzt davon erzählt hat, was quasi die einfachen und nicht magischen Wege sind, für diese Technologie, wie man diese Verbindung vielleicht herstellen kann. Schaue ich mal in deine Richtung als Hexenmeister. Wie kann Technologie denn dabei vielleicht unterstützen? Gab es noch ein anderes Tool, das dich richtig beeindruckt hat, das vielleicht in so eine Richtung geht, außer deinem?
Ja, das geht schon auch in die Richtung, ne? Mhm. Community Radio. Ich habe von einem Sender gehört, ich glaube in Toronto, in Kanada sind die. Die sind gestartet, vor ein paar Jahren erst, mit dem Community-Aspekt im Hinterkopf. Und da kann man SMS schicken an den Sender. Und dann sieht man auf der Webseite die ganzen Nachrichten langscrollen von jedem, der da eine Nachricht hinschickt. Und der komplette Sender ist vom Schema schon so aufgebaut, dass sie sich immer an dem orientieren, was die User sagen. Da wird auch nichts wegzensiert. Da steht wirklich alles. Und die Moderatoren beziehen sich drauf, die spielen dann die Musik. Man kann natürlich anrufen. Und dieser Sender ist halt innerhalb kürzester Zeit in dieser Region so erfolgreich geworden, dass alle anderen Sender angefangen haben, dieses Konzept auch mit zu integrieren. Also zumindest in diesem Bereich sind die marktführend geworden. Und ich fand das super spannend. Ne? Und wir arbeiten eben mit dieser Firma zusammen, die denen diese Software zur Verfügung stellt. Daher haben wir von der Story gehört. Und die erlauben eben dem Sender, alle Nachrichten, die da reinkommen, zu managen. Die können dann Nachrichten rausschicken an alle, die sich da angemeldet haben. So ein Broadcasting. Und sehen aber auch die einzelnen Nachrichten, können reagieren, können einzelnen Leuten was schreiben, können Gruppen von Leuten was schreiben. Also finde ich super spannend, um eben näher an den Hörer zu kommen.
Total, da kann Technologie super gut helfen. Auch da, also es ging jetzt nicht nur darum, wir müssen alle wieder rausgehen, weil das ist wichtig, aber natürlich dann auch irgendwann schnell erzählt, wenn man ehrlich ist. Es gab, das ist ein deutscher Case von RegioCast, die nennen das Addressable User Marketing. Die arbeiten da geht's eher darum, die Leute, die schon da sind, also die schon in der Markenwelt, sich in den Apps von RegioCast, die zu RegioCast gehören, verschiedene Radiosender, auch recht erfolgreiche Radiosender, Radio Bob ist da zum Beispiel zu nennen, das 80s Radio, also die ist ein relativ sehr erfolgreiches Radiounternehmen in Deutschland, wer das nicht kennt. Und die haben halt zum Ziel, bestehende User, die eh schon in der Markenwelt sind, noch näher an sich zu binden, noch mehr da rauszuholen aus diesen bestehenden Verbindungen sozusagen. Und da kommt dann KI auch sehr stark zum Einsatz. Also die werten erstmal die Daten aus, wie bewegt sich jemand in der App, welche Streams hört er, wie lange, welche Podcast hört er, bis wohin liest er den Newsletter, den er bekommt, wo ist der ausgestiegen. Also die können da relativ viel ablesen, was dann passiert, wie der User sich verhält. Und dadurch können sie halt Angebote sehr, sehr spezifisch auf einzelne User, da sind wir beim Thema Personalisierung, was mit KI natürlich neue Stufen und neue Höhen erreichen kann, und können dann damit wirklich sehr zielgenau an einzelne User ausspielen, okay, du hast jetzt irgendwie den Podcast, den ACDC-Podcast zum Beispiel war ein Beispiel gehört, vielleicht interessierst du dich ja jetzt auch für unseren Hardrock-Stream, der irgendwie hier läuft, und dann kann man dem halt wirklich durch KI formuliert und automatisiert ausgespielt dann Tipps geben, Hörempfehlungen geben, den Newsletter anpassen an seine Gewohnheiten, und auch so kommt man natürlich näher an die Menschen ran, weil man ihnen das Gefühl gibt, aha, die versteht, diese Marke, die versteht mich, die versteht ja, was ich hören will, was ich machen will, wie ich mich in dieser App bewegen will. Und das fand ich auch ein ganz gutes Beispiel, wie Technologie auch helfen kann, um näher an die Menschen quasi ranzukommen.
Kommen wir sicher, wir hatten ja schon angekündigt, es wird nachher auch nochmal einen KI-Blog geben. Ich hatte tatsächlich aber bei dem, was du gesagt hast, gerade auch noch eine andere gute Überleitung zum Thema Video im Kopf. Deswegen würde ich vielleicht erstmal mich bei dir bedanken, dass du uns von den Radio Days noch erzählt hast. Vielen Dank, Christian. Ja. Weil bei dem, was Christian gerade erzählt hatte zu diesem Thema, die Hosts reagieren live auf SMS, die reingeschickt werden, habe ich natürlich sofort an Twitch-Streams gedacht. So, Chat, is this real? Was ja komplett in diesem Modus funktioniert, aber halt auch mit Video. Also auch da wieder ein Interaktionsmodus mit dem Publikum, den ich jetzt halt eher mit einer Videoplattform wie Twitch assoziiere und weniger mit Audio. Und deswegen gehen wir jetzt einfach, glaube ich, zu dem Thema, das jetzt wir schon zweimal vermieden haben, drüber zu reden, nämlich das Thema Videopodcasts. Nein. Was du gerade schon gesagt hattest, gerade ein großes Thema im Audiobereich ist. Ich ringe so ein bisschen mit mir, ob ich dich einfach losranten lassen soll. Ich würde vorher aber gerne, vielleicht sage ich noch was, weil als Nicht-Experte, sondern als Nutzer, vielleicht ist es eine Frage, auf die du mir eine Antwort geben kannst oder auch jemand aus dem Publikum. Vielleicht auch gerne am Ende des Blogs, wenn das jemand komplett anders sieht, weil ich glaube, wir sind uns relativ einig. Als Podcast-Nutzer verstehe ich es halt nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist in keiner Weise die Nutzungssituation, wie ich Podcast nutze. Wenn ich Podcast nutze, habe ich mein Handy in der Tasche. Ich sitze im Zug, ich sitze in der Bahn, ich gehe mit dem Hund spazieren. Da tue ich etwas anderes. Und ich meine, also ich finde tatsächlich nebenbei Medium gar nicht so despektierlich. Das ist halt, vielleicht kann man sagen, ein Begleitmedium. Es begleitet mich dabei, während ich andere Dinge tue.
Das ist das viel bessere Wort.
Ja. Es begleitet mich dabei, wie ich andere Dinge tue. Es unterhält mich. Ich habe die Möglichkeit, mich zu bilden. Ich lerne Dinge, während ich andere Sachen tue. Und das ist super und das schätze ich total an Podcasts. Und ich höre super viele Podcasts, aber ich habe eigentlich nie die Situation, dass ich einen Podcast höre und dabei zum Beispiel auf der Couch sitze oder in meinem Bürostuhl und mir denke, oh, jetzt könnte ich das Handy ja eigentlich auch rausholen und drauf gucken. Es ist nicht so, dass ich gar keine Videos auf dem Handy nutze. Ich nutze wahnsinnig viel YouTube. Aber das ist natürlich ist ein ganz anderer Modus. Das ist, wenn ich abends im Bett liege oder wenn ich mich wirklich auf die Couch setze, um etwas zu gucken, dann gucke ich YouTube auf dem Handy. Und das ist für mich bisher eine ganz, ganz andere Nutzungssituation, als ich das bei Podcasts habe. Ich habe ein paar Details dabei, dass es vielleicht eine westliche Sicht ist, dass es vielleicht in anderen Märkten anders ist. Aber genau, jetzt erstmal an dich als Experten. Bin ich ein Freak? Machen andere das anders?
Nein, Christian, du bist kein Freak. Die Zahlen geben dir recht. Es gibt den Online-Audio-Monitor. Das ist eine der renommiertesten Erhebungen, wenn es darum geht, wie Menschen eigentlich sich im digitalen Raum im Bereich Audio bewegen. Das wird von den einigen Landesmedienanstalten, zum Beispiel auch der BLM. Wir haben ja vorher schon mit Dr. Thorsten Schmiege oder du hast mit Dr. Thorsten Schmiege auf der Bühne gesprochen. Erstellt wird in Zusammenarbeit mit VNet, dem Branchenverband und dem großen Audiovermarkter RMS. Und da ist genau das, was du gesagt hast, kommt da raus. Wo hören oder die Nutzungssituation, in der Menschen Podcast hören, sind außer Haus, vor allem im Auto und im Bus und Bahn. Und da ist es mit Video, Bus und Bahn vielleicht noch eher, aber im Auto mit Video, es sei denn, dann wir fahren demnächst wirklich alle selbstfahrende Autos, dann können wir da vielleicht nochmal anders drüber sprechen.
Das ist vielleicht für einen anderen Podcast. Ich habe auch starke Meinungen zu diesem Thema, aber ja, das ist vielleicht in der nächsten Folge.
Dachte ich mir schon, dass du da starke Meinungen dazu hast. Vielleicht dazu bald mehr im Hype-Institut. Aber genau, also die Zahlen geben dir recht. Die meisten Menschen hören, also wirklich die überwältigende Mehrheit der Menschen laut dieser Zahlen, die es da gibt, hören Podcast, während sie entweder halt außer Haus unterwegs sind oder halt, wenn sie im Haus sind, bei der Hausarbeit zum Beispiel oder während sie halt irgendwas anderes machen. Gilt übrigens auch für Webradio, nicht nur für Podcasts. Und da sieht man schon die bestimmende Nutzungssituation von Online-Audio und von Podcasts im Speziellen ist, während ich etwas anderes mache. Ich finde Begleitmedium ein sehr schönes Wort, weil das ist irgendwie trotzdem immer noch aktiver als ein Nebenbei-Medium. Ich finde das Wort schrecklich, aber das ist vielleicht auch nur meine Sicht. Und da weiß man schon mal, okay, die Zahlen zeigen ganz klar, eigentlich ist es kein Medium für ein Videoangebot, weil man halt die Freiheit hat, andere Dinge zu tun, während man einen Podcast hört. Warum ist dieser, jetzt fängt der Rant-Teil an, warum ist dieser Video-Hype trotzdem gerade da? Das hat viel mit den Plattformen selber zu tun, die das sehr stark nach vorne pushen. Spotify war auf den Radio Days mit einem eigenen Panel. Und ich finde es immer so ein bisschen lustig bei denen, weil die haben so ihre Erfolgsgeschichte Podcast so ein bisschen nacherzählt. So, wie haben wir damit angefangen als Plattform? Warum haben wir damit angefangen? Warum sind uns Podcasts wichtig? Also es war eigentlich ein reines Marketing-Panel, wenn man ehrlich ist. Und dann kam der lustige Satz, den sie immer sagen, wenn sie auf irgendwelchen Konferenzen sind. Ja, wir richten uns ja nur nach den Usern. Wir machen ja nur das, was die User wollen. Wir sind ja nur eine Plattform. Wir richten uns ja nur nach den Needs, die User haben. Und ich halte das für Quatsch, dass sie das tun, weil die Zahlen halt was komplett anderes sagen. Und natürlich können sie jetzt, oder jetzt erzählen sie diese Volksgeschichte, ja, wir haben unser Engagement total gesteigert mit Videos, die Abrufzahlen gehen nach oben, die Leute bleiben viel länger dran, wenn sie Videopodcasts sich anschauen und so weiter und so weiter. Das mag vielleicht für einzelne Formate, die dann halt riesengroß sind. In Deutschland zum Beispiel haben wir das ja inzwischen bei Gemischtes Hack, nach wie vor einer der erfolgreichsten Podcasts der Welt, wenn wenn es nach den Abrufzahlen geht. Und diese einzelnen riesigen Formate pushen diese Zahlen natürlich total. Und dann kann man natürlich diese Erfolgsgeschichte erzählen. Ja, schaut mal, die Leute wollen Videopodcast gucken. Jetzt gehen wir da noch stärker rein. Und das führt am Ende, finde ich, dazu, dass die Gefahr besteht, dass die Vielfalt in diesem Podcast-Markt darunter doch sehr leidet, weil halt solche Formate wie Gemischtes Hack, zwei berühmte Leute meistens sitzen vor Mikros und unterhalten sich über irgendwas. Das ist ja das Format, was Video meistens abbildet, wenn wir uns das so anschauen. Und Podcast kann so viel mehr sein als das. Aber wenn die Plattformen das jetzt immer weiter pushen, die Algorithmen so sind, dass diese Podcasts besser aufgefunden werden, dass die Werbespendings in diese Videoformate reingepumpt werden und andere kleinere Formate hinten runterfallen, dann kriegen wir da, glaube ich, irgendwann ein Vielfaltsproblem. Und das, was diesen Podcast-Markt so ausmacht, diese Vielfalt, dass es eigentlich für jede Nische irgendwie einen Podcast gibt und die da auch bisher irgendwie überleben konnten. Bei manchen fragt man sich ein bisschen, wie, aber es gibt sie immer noch, manche nicht mehr. Aber ich glaube, dass das eine Gefahr ist leider für die Vielfalt des Podcast-Markts am Ende.
Habe ich gleich was zu sagen? Jetzt kurz, war das eine Frage oder möchtest du nach vorne kommen? Dann komm gerne. Kleinen Applaus, der nächste Gast kommt auf die Bühne. Dich, genau, setz dich gerne, wenn du dich auch kurz vorstellen würdest, ins Mikrofon, dass wir wissen, wer du bist, und dann sag gerne, was du anders siehst oder was du genauso siehst.
Genau, ich bin Matthias, komme aus Ansbach und ich mag eigentlich Videopodcasts. Also ich schaue Videopodcasts dann auf YouTube und vielleicht liegt es auch an YouTube, wenn dann nur ein Standbild dort ist, dann bin ich eher ein bisschen so, oh, schade. Und ich finde es manchmal auch spannend, okay, meistens sind es auch nur dort, die reden nur, aber ich mag das, wenn man die Mimik so sieht oder so Begeisterung ist, kommt ja auch auf vorne Stimme. Und was manchmal auch ein großer, oder was ich teilweise ein großer Vorteil ist, dass man da auch visuelle Sachen einbauen kann. Dann kommt jetzt dann vielleicht die Frage, ja, aber die wollen es ja auch Leute auch hören. Ja, da muss man vielleicht machen, so Bildbeschreibung, um es zu erzählen. Also ich, wenn ich so Videopodcast ist, dann schaue ich es auch bewusst an und das ist meist über YouTube und ich mag das.
Vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du dich getraut hast, dich dazu zu setzen, weil das ist genau das ist tatsächlich was mich total interessiert und was ich total gerne von dir hören würde. Hast du mal ein Beispiel für einen richtig gut gemachten Videopodcast, den du schaust, wo du sagst, wo die das mit den visuellen Elementen gut machen?
Namen sind immer schwierig, aber eins ist so IT-Podcast, die machen das mal hin und her, das ist...
Wir können das im Zweifelsfall sonst auch nochmal nachgoogeln, ja, genau, und dann packen wir es in die Shownotes. Ja.
Ich habe den Namen gerade vergessen, es sind zwei Frauen, also nur Frauen als Host. Und die reden halt über die IT-Branche, wie IT-Security ist, Technik. Manchmal war auch so ein kleinen Vortrag mit Folien mit dabei, um es halt besser darzustellen. Aber die haben es auch im Wechsel. Also manchmal unten, da habe ich auch mal reingeschrieben, gehabt, ey, ich finde es toll mit Bild. Ich sag, haben wir zum ersten Mal gemacht, haben sich gefreut über einen Kommentar. Also, aber oft sind es auch, vorhin wurde auch gesagt, mit Gemischtes Hack. Die machen ja auch sehr viel mit Emotionen. Ich schaue es jetzt eher weniger. Aber ich glaube, ein großer Teil ist, warum es Leute dann mögen, ist, weil man dann die Mimik da sehen kann und das nochmal näher dran bringt.
Und eine Frage dazu, und ich will dich überhaupt nicht davon abbringen, Videopodcast gut zu wenden, das ist gar nicht mein Ziel. Nutzt du YouTube denn auch sonst? Weil ich frage mich so ein bisschen, du sagst, du schaust es dir bewusst an, du gehst da bewusst hin, weil du einen Videopodcast sehen willst. Das wiederum verstehe ich sehr gut, weil das ist ja der Modus, wie ich mir Videos anschaue. Und siehst du denn da bei dir selber in deiner Nutzung einen Unterschied, wie du Videopodcasts auf YouTube nutzt und wie du YouTube-Videos auf YouTube nutzt? Ist das für dich überhaupt noch ein Unterschied?
Ich glaube, wirklich gesagt, es liegt wirklich an der, weil das wie Fernsehen ist, dann erwarte mal ein Bewegtbild. Und wenn ich jetzt im Kino wäre, würde ich auch sagen, wie kein Bild. Und also wahrscheinlich, das ist der eine Punkt. Und ja, also ich finde das Visuelle, weil ich auch da am Rechner und schaue es an, also manchmal habe ich es auch dann im Zug, dann habe ich nur die Audiospur. Ja, aber wenn ich daheim bin und bewusst schaue. Und der Vorteil ist, wenn die Sache zu lang ist, man kann es ja auch erhöhen auf 1,5 Geschwindigkeit, dann geht es auch schneller durch.
Der beliebteste Knopf in jeder Podcast-App, glaube ich fast. Also vielleicht auch kurz dazu. Also ich bin jetzt nicht per se gegen Videos in Podcasts. Also ich komme da eher so von dieser großen, warum ist es gerade so ein Hype? Da sind wir ja auch so ein bisschen bei dem Thema, was im Hype-Institut immer das Ding ist. Natürlich gibt es Formate, wo sich das total anbietet, ne? Also wenn da irgendwie kompliziertere Sachen sogar erklärt werden oder man irgendwie vielleicht über ein bisschen nerdiges Thema oder über ein bisschen spezielleres Thema spricht, da irgendwie Dinge einblenden zu können. Das sehe ich voll. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen, Lina Timm hat das gerade mit dem Hype-Pendel sehr schön erklärt in ihrem Eröffnungsvortrag. Wir sind, glaube ich, gerade bei dem Video-Hype im Audiobereich sind wir gerade wieder bei dem, und alle sind irgendwie so, oh, geil, Video, Leute, Engagement, voll gut, Kreativität, yeah, wir müssen das jetzt alle machen. Und ich bin sicher, dass das irgendwann auch wieder zurückpendeln wird und sich Leute fragen, uiuiui, machen wir uns als Audio nicht irgendwie unseren USP so ein bisschen kaputt, wenn wir nur noch Videos machen? Und vielleicht, und dann wäre meine Hoffnung zumindest, dass sich das dann irgendwann einpendelt, dass beides irgendwie parallel existieren kann, dass es einen Markt für Videopodcasts gibt, dass es aber genauso immer noch einen Markt für reine Audioformate gibt. Das wäre so der ideale Outcome am Ende wahrscheinlich für mich, ja.
Ich hätte noch eine Frage vielleicht zum Technischen, weil man sagt Videopodcast, habe mich jetzt gerade gefragt, ist es dann der doppelte Aufwand, das zu machen, wenn man so die Basic haben möchte?
Ich glaube, also vor allem, wenn man damit anfangen will, ist es dann, ist natürlich zusätzlicher Aufwand, zusätzliche Kosten, das kommt ja für viele auch dazu, es kostet dann erstmal natürlich mehr, sich das Equipment anzuschaffen, sich auch das Know-how drauf zu schaffen, sich zu überlegen, auf welcher Qualitätsebene will ich das eigentlich machen? Lasse ich einfach ein Smartphone mitlaufen und filme mir irgendwie frontal ins Gesicht, wie es auch einige machen, oder will ich sogar eine ganze Studiosituation kreieren, wie es zum Beispiel ja bei Gemischtes Hack inzwischen ist, oder will ich sogar, was bei den Radio Days wurden auch Cases gezeigt, wo zusätzlicher Videocontent zum Podcast produziert wird, wenn Leute rausgehen und draußen mit Leuten die berühmten Straßenumfragen machen und so, und dann kommt man schon irgendwie in so ein State, wo ich sage, dann reden wir fast schon über Fernsehen irgendwann. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Aufwand man reingeben will, aber zusätzlicher Aufwand ist es natürlich spätestens dann auch im Schnitt am Ende.
Ich würde sagen, vielen Dank, Matthias, dass du auf die Bühne gekommen bist. Ich würde das Thema nämlich jetzt weiterdrehen, weil ich würde nämlich, wo du das gerade gesagt hast und wo wir jetzt darüber gesprochen haben, vielleicht ein Thema vorziehen, das eigentlich später auf der Liste steht, nämlich das Thema Liquid Content. Und ich glaube, wir haben da auch Experten im Publikum. Ich habe euch schon gesehen. Und zwar, was auch, glaube ich, gerade so ein bisschen so ein Trendbegriff ist, nämlich, hey, wie nutzen wir unseren Content eigentlich weiter? Wie nutzen wir ihn vielleicht auch mehrfach? Ich glaube, gibt's inzwischen in alle Richtungen. Also wir machen Text zu Podcast, wir machen Podcasts transkribieren zu Text, wir machen Artikel zu Videobeiträgen und so weiter. Und das muss jetzt gerade nach dem, was Matthias erzählt hat, auch was du erzählt hattest mit, hey, okay, wir machen halt noch Videocontent zusätzlich zum Podcast und so. Das wirkte auf mich, und ich meine das jetzt tatsächlich gerade erstmal relativ wertfrei, auch wenn es nicht so klingt, als würde da so eine Vermischung stattfinden, als wäre dann irgendwie am Ende alles alles. Und ich glaube, man könnte vermutlich argumentieren, auf der einen Seite ist es ja irgendwie cool, weil jeder kann jeden Inhalt auf die Art konsumieren, auf wo die ihm halt gerade passt, entweder bewusst als Video oder nebenbei, begleitend als Podcast.
Richtig.
Oder ist es so, oder geht da was verloren, was vielleicht dann da ist, wenn, also das heißt ja immer so, ne, Einschränkung schafft Innovation. Und steckt da vielleicht auch was drin, dass eben nicht jeder Content auf jede Art funktioniert? Und war das eine Meldung? Möchtest du dazu auf die Bühne kommen? Vielleicht kannst du ja erstmal anfangen, und während der nächste Gast sich auf dem Weg zum Mikrofon macht,
direkt,
wie du das siehst.
Direkt Besuch. Grundsätzlich glaube ich, dass zusätzlicher Content oder Dinge zweitverwerten, anders verwerten, dass das immer eine ganz gute Idee sein kann. Ich glaube, dann sind ja schon wieder bei der KI jetzt. Wir reden doch sehr viel über KI, dafür, dass das kein so großes Thema mehr ist. Aber da haben wir ja viele Möglichkeiten, damit einzelne Content-Snippets anders aufzubereiten, nochmal für die Plattform gerechter aufzubereiten. Natürlich ist das Thema Video, warum machen das auch viele? Damit kann man natürlich auf den Social-Media-Plattformen sehr viel mehr Aufmerksamkeit erregen. Und das sehe ich ja auch voll, ne? Also, dass man da irgendwie einen kurzen Video-Ausschnitt des Podcasts nehmen kann und ihn auf Social Media spielen kann, dadurch Aufmerksamkeit generiert, im besten Fall Leute in den Podcast reinholt. Total. Also das ist, glaube ich, das ist etwas, wo man nur schwer drumherum kommt, wenn man heutzutage auch einen Podcast macht, ja.
Alles klar, cool. Vielen Dank dafür, Lukas. Wir haben den nächsten Gast auf der Bühne. Magst du dich auch kurz vorstellen? Du hast dich gemeldet, als ich das Wort Liquid Content gesagt habe.
Jetzt wird es für dich schwierig, weil ich heiße auch Lukas.
Oha, er ist halt gerade Christian. Oh Gott,
das wird so verwirrend.
Das ist so verwirrend.
Genau.
Wir brauchen mehr Namen.
Ich bin Lukas von der Firma Artikly und Liquid Content ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir setzen uns damit beruflich auseinander. Wir helfen hauptsächlich Zeitungsverlagen dabei, ihre bestehenden Inhalte in hörbare Erlebnisse zu transformieren. Denn man könnte ja sagen, ja, dann lest doch einfach eure Texte vor. Das ist aber gar nicht so einfach, denn wieso kann ich euch zum Beispiel in einem Podcast 1,5 Stunden einwandfrei zuhören und habe ein tolles Erlebnis dabei, aber so ein Text-to-Speech vorgelesener Artikel, nach 10 Sekunden bin ich raus. Mhm. Und ich versuche das jeden Tag zu hören. Also versuchen wir die Regeln des Radios, des Podcasts auf journalistische Texte anzuwenden und zum Beispiel aus 10 Artikeln des Morgens, die eh schon auf der Seite sind, die existieren dort einfach so, eine WhatsApp-Sprachnachricht zu machen, die man in einem WhatsApp-Kanal schicken kann. Die ist dann halt nur 1 Minute lang und hat eine ganz andere Sprache. Oder ein 5-Minuten-Morning-Briefing. Und das ist natürlich ein spannender Hebel auch für die Verlage zu sagen, hey, ich habe hier einen Content-Schatz, passt auch zu dem Videothema. Ich habe hier jetzt schon einen Podcast, könnte ich den jetzt nicht noch auf Social Media bewerben? Aber dann brauche ich halt wieder ein Bild. Also brauche ich eigentlich nur diese 10-Sekunden-Schnipsel aus dem Podcast mit der besten Szene, die wahrscheinlich wieder jemand sieht, der meinen Podcast gar nicht hört und darauf dann aufmerksam wird.
Verstehe ich total aus der ökonomischen Perspektive, verstehe ich total aus Effizienzgründen, aber würde dann einfach die Frage auch nochmal an dich richten, das ist wirklich eine offene Frage, ich bin nicht sicher, ob ich dazu schon eine abgeschlossene Meinung habe, aber wenn ich zum Beispiel an Übersetzung denke, also Deutsch in Englisch Sprachen übersetzen, würden wir ja alle, glaube ich, sagen, dass es einen Unterschied gibt, Worte Wort für Wort zu übersetzen und Stil, Gefühl von einer Sprache wirklich einzufangen. Das kann KI inzwischen auch ganz gut, aber das ist ja das, was die Arbeit eines Übersetzers, einer Übersetzerin eigentlich ist, ist ja nicht nur die Worte zu übersetzen, sondern tatsächlich auch dieses Gefühl irgendwie rüberzubringen. Und wie ist es bei der Übersetzung von einer Content-Sprache, sei es Text oder so, zum Beispiel Text in eurem Fall, in eine andere Content-Sprache, also zum Beispiel in Audio? Das ist das, was ich vorhin meinte. Gibt es da irgendwas, was dem Text so ein bisschen immanent ist, also was dann den Text ausmacht, was nicht übersetzbar ist in Audio, wo du sagen würdest, okay, das ist vielleicht ein Thema, ein Ansatz, ein Gedanke, den man am besten so in Text abbilden kann und den können wir nur schwerlich übersetzen? Oder ist da eher deine Sicht zu sagen, okay, das können wir technisch alles so machen, dass es dann passt und dass es wirklich also eine Übersetzung ist im Sinne von, es klingt dann halt auch wie eine WhatsApp-Sprachnachricht und nicht nur wie ein Text, den man in eine WhatsApp-Sprachnachricht vorliest. Ich glaube, worauf ich hinaus will, gibt es dieses, würdest du sagen, gibt es dieses, was dem Medienformat dann so eigen ist, was man nicht übersetzen kann oder ist alles Liquid Content?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine, die uns jetzt seit knapp 5 Jahren schon beschäftigt. Wir haben angefangen, erstmal den Content gar nicht zu transformieren und haben Artikel 1:1 vorgelesen. Mit echten Sprechern. Das hat auch ganz gut geklappt, haben viele gehört und wir haben versucht daraus zu lernen, was macht denn jetzt diese Texte hörbar? Es gibt Kategorien von Texten, die sind per Definition hörbarer. Also ein Kommentar, eine Meinung ist viel hörbarer als ein Börsenbericht. Wenige Zahlen, dann haben wir gesagt, okay, da gibt's ein paar Regeln. Dann haben wir den Full-Circle-Moment gehabt, haben uns am Radio orientiert. Okay, kurze Sätze, wenig Informationsdichte. Aber das ist ein gefährlicher Punkt. Nimm mal Informationsdichte aus einem Zeitungsartikel. Darauf spielst du ja quasi an. Man muss ja quasi erstmal einen 10 Artikel in einer Minute kondensieren. Woher weiß ich, dass das die relevante Minute ist? Und da arbeiten wir mit unseren Medienpartnern sehr, sehr eng zusammen. Also wir haben da manchmal Chatrooms mit 20 Redakteuren und Techies und der Geschäftsführung und jedes Mal kriegen wir 100 Skripte und dann kriegen wir immer, nee, das war's nicht und haben quasi so einen Feintuning-Mechanismus und man muss akzeptieren, dass was verloren geht. Aber es ist nicht alles transformierbar. Es gibt Themen, die sind einfach nicht transformierbar. Wir versuchen es trotzdem, aber stoßen da auch immer wieder an unsere Grenzen.
Super spannend, wie viele, also es ist ein bisschen blöde, unfaire Frage an dich, weil es ja deine Firma ist und ihr damit arbeitet. Wie gut funktioniert es denn? Also in wie vielen Fällen ich frage das alle, die irgendwas mit KI machen, weil das ist jetzt keine Unterstellung an euch, aber es ist ja auch viele, viele große Versprechungen unterwegs. Und wenn mir Leute erzählen, ja, wir haben aber es irgendwie geschafft, dass X jetzt ohne Halluzinationen funktioniert, ist meine erste Frage, wirklich? Stimmt das? Und deswegen auch die Frage nicht, wie gut funktioniert es denn? Also wenn ihr mit den euren Medienpartnern sprecht, wie viele Runden dreht ihr? Kommt am Ende wirklich immer was Gutes raus? Wie viel Arbeit steckt dann noch drin quasi und wie viel ist Automatisierung?
Das ist, also da sind wir auch deutlich besser geworden. Das waren anfängliche Hürden. Wir haben jetzt Produkte, die ohne Feedbackschleife live gehen vor Kunde. Also wirklich, das läuft einfach durch und ist gepublished, 10 Minuten Audio aus 10 Artikeln. Bei der Mediengruppe Bayern sind wir letzte Woche mit einem Projekt live gegangen. Da haben sie nochmal, also wir geben das immer zur Freigabe, sagen, hier ist das fertige Skript, passt das? Und das wird in der Regel sofort abgesegnet. Wenn nicht, können sie nochmal da eine Zeile reinschreiben und das senden. Das heißt, da hast du einen redaktionellen Aufwand von 5 Minuten pro Tag. Und was es einfacher macht, ist, dass unser Modell selbst, ich werde jetzt nicht groß in die Fachbranche gehen, aber ein Rack an sich ist. Wir geben der KI 10 Texte oder 3 Texte der Mediengruppe Bayern und sagen, du orientierst dich nur daran, du schaust nicht ins Internet, du liest nichts und können dann, weil wir das technisch ganz gut hinbekommen haben, quasi garantieren, dass in den Parts keine Halluzination mehr stattfindet. Weil wir Fact-Checking-Mechanismen haben, also es sind im Endeffekt 15 KI-Schleifen, die nacheinander laufen, bis dann das fertige Skript rauskommt. Und das ist dann ein faktisch korrekter Text, aber in der Branche eine Formulierung passt einem Redakteur nie. Ach nee, da kann das nicht ein anderes Wort sein.
Das ist bei Menschen geschriebenen Texten ja nicht anders. Ja.
Genau. Und das Wort wird dann halt, wenn sie es wollen, nochmal kurz ergänzt, aber das System läuft end-to-end durch. Das heißt, bei der Mediengruppe Bayern haben wir jetzt jeden Morgen um 6 Uhr einen Podcast, hyperlokalen Podcast live, der einmal quasi freigeklickt wurde.
Was mich ja jetzt als Audiomensch dann noch so als generelle Frage so ein bisschen interessiert, wie sind so die Rückmeldungen der Leserinnen oder dann Hörerinnen? Was schätzen die an diesem zusätzlichen Angebot, dass es jetzt auch dann als Audio ihre Zeitung oder Zeitschrift oder wie auch immer als Audio verfügbar ist? Also was sind da so die Rückmeldungen, die die Verlage und vielleicht dann ja auch am Ende euch erreichen? Weißt, kannst du da dazu was sagen?
Da kann ich auch viel zu sagen. Und es passt zu dem anfänglichen Thema des Podcasts, denn wir bewegen uns gefährlich nahe wieder an dem, was Radio macht. Denn wir helfen jetzt, also ganz salopp gesagt, Verlagen dabei, ein bisschen mehr wie Radio zu werden. Das hat was mit Tempo zu tun und was Lokales. Also es hätte sich vorher nie gelohnt, jetzt sagen wir mal für die Mediengruppe Bayern als ein Beispiel, wir arbeiten auch gerade mit der NOZ zusammen an größere Projekte, zum Beispiel jetzt im Ort Husum einen Podcast zu produzieren. Die Podcast-Produktionskosten sind zu teuer, wenn man bedenkt, dass die maximale Reichweite, wenn das jeder Einwohner hört, ich habe jetzt nicht die Einwohnerzahl von Husum im Kopf, vielleicht ist das ein Funfact, den einer im Raum kennt, aber sind wir ja schon bei maximal wirklich wahrscheinlich 10.000 Leuten, wenn es jeder hört. Und dann sagen die, das ist ökonomisch nicht sinnvoll. Wenn ich jetzt aber mit ein paar Knopfdrücken das Husum Morning Briefing beim Zähneputzen spielen lassen kann, ist das wieder was Spannendes.
Husum hat 22.000
Einwohner. 22.000 Einwohner.
Googelt der Chef noch selbst, oder? Wie heißt es bei
Firmen? Ja, bei Fest und Flasche. Ja. Nee, googelt der Chef noch selber.
Und das ist ein Thema. Und wir hatten auch mit ProSieben mal ein Beispiel mit diesen Sprachnachrichten. Da haben wir die Community quasi das Radioprodukt noch mitgestalten lassen. Man kann dann Umfragen stellen, hey, wie wollt ihr das? Wollt ihr es einmal am Tag? Wollt ihr es dreimal am Tag? Wie soll das klingen? Soll das frech sein? Soll das seriös sein? Und dann hatte man das Gefühl, dass man so ein bisschen mit den Nachrichten interagieren kann. Und ein Wahnsinnsthema, das uns auch flasht, sind dann irgendwann diese Conversational-Themen. Also das ist doch eine Frage des Players, wo spielt man das ab? Aber es gibt die erste Technologie, in der man sich vorstellt, okay, man hört einen Podcast und kann einfach sagen, ey, Moment mal, stopp, was war das nochmal? Ah ja, sorry, wenn du es nicht verstanden hast, ich erkläre es dir jetzt nochmal. Und das sind halt auf einmal Interaktionsmöglichkeiten, die du mit einer immer starren MP3-File nie haben konntest, die jetzt langsam auftauchen. Aber das ist jetzt nichts, was dieses Jahr passieren wird, denn dafür müsste Spotify erstmal die Funktion haben, dass man reinreden kann.
Ich würde gerne, bevor zum Abschluss von diesem Thema, bevor wir noch auf die nächsten Themen übergehen, ich würde gerne Hype-Institut-typisch noch mal eine fiese Frage stellen wollen. Reden wir mal von einer Welt vielleicht in 5 Jahren, wo das ein gelöstes Thema ist, wo wir sagen, hey, wir haben einen Text, wir können den problemlos in ein gutes, qualitatives Audioprodukt. Und zwar, ob das jetzt dann im Radio ausgespielt wird oder im Podcast, was ja auch nochmal 2 unterschiedliche Sachen sind, oder ob das Video ist oder sonst was. Das ist ein gelöstes Problem, das funktioniert jetzt einfach. Jetzt würde ich ja sagen, Text ist ja nun mal das Einfachste zu produzieren, weil dazu brauchst du einen Laptop, dazu brauchst du nicht mal Word, du kannst ein kostenloses Schreibprogramm nehmen und dann schreibst du es halt und dann wird es zu einem anderen Thema. Gibt es denn überhaupt noch Leute, die tatsächlich Audio machen oder die tatsächlich Video machen oder schreibt dann jeder nur noch und die KI übernimmt den Rest?
Also
es ist keine Vorhersage. Ich glaube nicht, dass das kommt, aber ich versuche diesen Gedanken mal zu Ende.
Da sind wir wieder, es ist wieder das Verbindungsthema, glaube ich, am Ende dann. Ich glaube, natürlich könnten wir auf so einen Weg kommen. Also da bin ich überzeugt, dass das technisch irgendwann wahrscheinlich nahezu perfekt machbar ist. Also so weit würde ich schon gehen. Wann das dann der Fall ist, ist dann die andere Frage, ob 15, 30 Jahre, wir sind wieder bei dem Beispiel der selbstfahrenden Autos, 3 oder 30 Jahre, man weiß es nicht. Aber ich glaube, was jetzt auch bei den Radio Days dann ein großes Thema war, was ja offensichtlich bei der South By ja auch ein großes Thema war, am Ende bleibt es trotzdem einfach der Fakt, dass Menschen gerne Menschen zuhören. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz tief in uns drin und das bleibt auch, glaube ich, noch eine ganze Weile so. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich sich so ein bisschen ausdifferenzieren wird. Da gibt es ja auch schon die ersten Vorhersagen oder gab es so die ersten Vorhersagen, dass es irgendwann vielleicht so eine Art Siegel hier redet noch ein echter Mensch mit dir, so als Qualitätsmerkmal und Qualitätssiegel für Content geben könnte, so in die Richtung, dass sich das halt abhebt von einer KI-generierten Content-Masse. Und ich glaube, dass dieser Wert, Menschen reden mit Menschen, bei den Radio Days zum Beispiel hieß es auch ganz oft, seid bloß nicht perfekt, weil Perfection kills Vibe und so. Also so in die Richtung ging es ganz oft.
Da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, da sind wir auf einem sehr guten Weg, würde ich auch sagen. Und genau, deswegen, ja, das wird technisch wahrscheinlich möglich sein. Es wird viele solche Angebote geben. Es gibt ja dann auch Use Cases, wo es dann auch Sinn ergibt. Aber ich glaube, es wird da keine, da so weit würde ich mir aus dem Fenster legen, keine Verdrängung von Leuten, die dann vor Mikros sitzen und wirklich mit Menschen reden geben.
Das sehen wir tatsächlich auch so, denn wir machen die Fragen und die Formate, die wir produzieren, bedienen Nischen, die vorher nicht produziert worden wären, was vor allem im Lokaljournalismus hilft, weil es einfach den wenigen Redakteuren, Redakteurinnen, die es da gibt, die da wirklich tagtäglich an der Front die Arbeit leisten, die Inhalte einfach nochmal zusätzlich weiterverwerten können. Wir hatten auch Anfragen, könnt ihr denn jetzt den großen Politik-Podcast oder das große Politik-Briefing machen? Und da haben wir gesagt, das bringt nichts, weil diese langen, schweren Formate, wie wollen wir denn dort auf Spotify eine Reichweite zum Beispiel bekommen? Da will man sein Handelsblatt Morning Briefing hören, da will man einen FAZ-Frühdenker hören oder ganz tief einsteigen in die großen Podcasts, die eben auch immer mit einer Personal Brand behaftet sind. Oder Comedy-Podcasts. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass man so gerne einem KI-Comedy-Podcast lauscht, so gut er auch klingt. Das hängt immer von der Person ab, die spricht. Das heißt, von diesen Formaten kriegen wir sowohl von unseren Hörern und Hörerinnen, die sagen so, ja, so 10 bis 15 Minuten ist nice, alles länger ist KI einfach noch ein bisschen zu, kann ich nicht relaten mit. Und diese schweren Themen, die überlassen wir dann den Podcasts, die das auch so bedienen können. Also wir haben noch nicht vor, Medientrends und Medienhypes als KI-Format abzubilden.
Nochmal Glück gehabt. Vielen, vielen Dank, Lukas.
Dankeschön.
Danke.
Nochmal ein kleiner Applaus für Lukas. Also den Lukas, der geht, nicht den Lukas, der bleibt, der kriegt seinen Applaus.
Lukas, schön, bleibt ein bisschen.
Zwei Themen habe ich auf meiner Liste noch draufstehen. Das eine ist KI im Audiobereich. Da haben wir jetzt natürlich schon an verschiedenen Stellen drüber gesprochen. Ich würde vielleicht trotzdem gerne nochmal kurz spezifisch reingehen, einfach weil ich da Fragen an dich habe, Sachen, die ich wirklich nicht weiß, die ich gerne hören würde. Wie geht's den KI-Only-Radiostationen?
Naja, also es gibt ja per se keine KI-Only-Radiostationen. Es gibt Stationen, die Streams KI-Only machen. Ich glaube, das ist schon mal wichtig, das zu sagen. Da gab es Experimente, just hier aus Bayern gab es den ersten, Absolute Radio AI hieß der, das Antenne Deutschland steckt dahinter. BigGPT ist ein weiteres Beispiel, die funktionieren technisch so ein bisschen anders. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber grundsätzlich ist es etwas, was, glaube ich, eher als Experimentierfeld beides gedacht war, also beide der großen KI-Sender. Was die Leute, die das machen, so berichten, ist, gerade am Anfang gab es dann schon, hat man schon gemerkt, dass die Leute das interessiert hat, also dass viele Leute so aus Neugier mal reingehört haben, wie klingt denn das, und das ist ja interessant, die KI macht jetzt da ein komplett automatisierten Radioprogramm, das hatte viel mit Neugier, mit mal hören, wie das so ist, zu tun, was aber auch alle durch die Bank berichtet haben, zumindest in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt nichts, das berühmte Wort Engagement, viel sehr oft auch bei den Radio Days, hervorruft, sondern es ist nichts, was taugt, um wirklich eine echte Verbindung, da sind wir wieder zu HörerInnen darzustellen. Ich glaube, dass viele das einfach wirklich als Experimentierfeld nutzen und da ergibt es auch total Sinn, also herauszufinden, an welchen Stellen macht es denn vielleicht auch in einem normalen Programm, in dem großen Sender auch Sinn, in Randzeiten zum Beispiel, das Wetter und die Nachrichten automatisiert ausspielen, vielleicht auch da anzupassen auf verschiedene Kanäle, die man so hat mit verschiedenen Zielgruppen. Ich glaube, da kann man dann ganz viel ausprobieren und diese KI-Sender wurden eher benutzt so als Experimentierfeld. Wie können wir das denn angehen und wo macht es Sinn, wo ergibt es auch überhaupt gar keinen Sinn? Und auch da muss man fairerweise sagen, dass auch die KI-Moderatoren auch immer noch oft Quatsch auch erzählen. Also das passiert durchaus auch.
Das Menschen, die nicht passieren würde.
Was mir ein Mensch natürlich nie passieren würde, gerade Radiomoderatoren natürlich nicht. Aber das, genau, das deswegen, wie es denen geht, kann ich dir gar nicht so im Detail sagen, weil es halt eher so Experimente sind, als wirklich jetzt so ein ernsthafter Versuch, das wird jetzt irgendwie unser Kernprodukt oder sowas.
Also ich glaube, darauf will ich so ein bisschen hinaus, weil das ist ja, das muss man sagen, das hat, er hat sich ein bisschen abgekühlt, aber ich glaube, vor ungefähr 2 Jahren wurde ChatGPT, glaube ich, veröffentlicht, etwas mehr. Dann haben sie es alle angeschaut und ich glaube, dann so der absolute Höhepunkt des Hypes war, dürfte so vor einem Jahr, anderthalb gewesen sein. Und da klang es ja wirklich als, hey, der Radiosender wird jetzt von KI gemacht. Das heißt, wir brauchen keine anderen Radiosender mehr.
Es gab bei den Radio Days in Prag, das, ich habe das mal dann in einem Blogbeitrag, den ich danach geschrieben habe, das war so vielleicht
packen
so
ein bisschen. Packen wir auch in die Shownotes, oder?
Den kann ich gerne in die Shownotes packen. Der Steve Jobs-Moment der Radio Days, da stand ein Herr namens Daniel Anstandig im großen Saal da in Prag bei den Radio Days und hat Radio GPT vorgestellt. Und das ist die Technologie, die zum Beispiel auch hinter BigGPT hier in Deutschland steckt. Und er war halt, also das war alles sehr amerikanisch, Keynote mit viel Videos, viel geiler Musik. Und er hat druckreif gesprochen und hat so die Zukunft des Radios vorgestellt. Und hier, das ist alles vollautomatisiert und Radio ist, und die Zukunft von Radio ist KI. Und das war tatsächlich, wenn man sich da so im Saal umgeschaut hat, hat man da teilweise in erstaunte bis auch entsetzte Gesichter von Radiomenschen geschaut, weil das, was er so präsentiert hat, klang natürlich super gut und sehr gut und es klang wie ein Radioprogramm, wie man sich so ein Radioprogramm vorstellt, wie das halt so klingt. Und da hatte man so schon, das war so der Hype-Moment, zumindest in meiner Wahrnehmung, dieses Radio-GPT-Thema für die Radiobranche. Und auch das hat sich merklich abgekühlt, weil sich dann da auch im, sagen wir mal, im alltäglichen Arbeiten so die ein oder andere Schwierigkeit gezeigt hat und dann irgendwie gezeigt hat, dass vollautomatisiert irgendwie doch nicht alles so einfach läuft und so. Auch da, ähnlich wie wir das überall beobachten, hat da auch so ein bisschen so eine Ernüchterung, glaube ich, eingesetzt. Und was ich auch spannend fand, welche Diskussionen so daraufhin entstanden sind auf dieses Radio-GPT-Thema. Die Branche hat sich irgendwie, glaube ich, da angefangen zu fragen, was sich dann in den Themen dieses Jahr sehr viel mehr wiedergefunden hat bei den Radio Days jetzt. Was macht uns als Radio denn eigentlich aus? Weil natürlich klang Radio GPT wie so eine durchschnittliche Morningshow halt so klingt, mit viel zu gut gelaunten Moderatoren, mit der Musik, die man halt so hört. Und viele haben dann sich gefragt, ja Moment mal, vielleicht haben wir die letzten Jahre aber auch einfach irgendwie so ein bisschen das schleifen lassen, was mit unserem Radio, mit unserem Medium eigentlich alles möglich ist und was wir machen können, was so eine KI eben nicht machen kann. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf dem Weg, ist die Branche, glaube ich, so ein bisschen sich das vermehrt zu fragen, vermehrt wieder sich auf das zu konzentrieren, was man mit diesem Medium alles übermitteln kann und eben nicht nur so als so ein Berieselungsding, was die KI durchaus auch kann. Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt schon ein richtig schönes Schlusswort eigentlich, weil das so viel abdeckt. Lukas, hast du eine traditionelle Abmoderation bei deinem Podcast?
Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal, sage ich immer.
Dem würde ich mich vollumfänglich anschließen, auch im Halbinstitut. Wir hören uns im nächsten Monat, dann wieder mit Johannes statt Lukas. Und danke Lukas, dass du mitgemacht hast. Und danke an das Publikum. Und vielleicht könnten wir den Applaus noch einmal hören für das Mikrofon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.